Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wanderschuhe, Heimwerkerbedarf, Spielkonsolen, allesamt Artikel, die ausgesprochen gut gingen im Corona-Jahr 2020. Es gibt hier also durchaus die Krisengewinner. Nicht zu vergessen die Essenlieferanten und natürlich die Streamingdienste Amazon, Netflix und Co. Wenn wir zwischen Weihnachten und Silvester in Kultur heute in den vergangenen Jahren immer über das zu Ende gehende Kinojahr gesprochen haben, dann stellt sich 2020 eigentlich die Frage, und die habe ich an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus weitergereicht, worüber müssen wir eigentlich reden dieses Mal? Über das Kinojahr oder vielleicht nicht besser über das Heimkinojahr?
Ja, normalerweise würden wir natürlich über das reine Kinojahr jetzt sprechen. Und ich meine, das war ja eine einzige Achterbahnfahrt, kann man sagen. Ich erinnere mich jetzt noch an die Berlinale im Februar. Da gab es ja diese kleine Unsicherheit, wie sich das alles weiterentwickeln würde. Und da saßen wir noch alle frohgemut nebeneinander im Berlinale-Palast. Und vielleicht wollten wir es auch nicht so genau wissen, aber wir haben uns ja dann schon gewundert oder registriert, dass so viele Besucherinnen und Besucher aus China und Hongkong fehlten, die ja auch für den Filmmarkt der Berlinale so wichtig sind. Und dann kam der erste Lockdown und danach gibt es für mich dann, muss ich sagen, eine wunderbare Erinnerung in diesem Jahr, nämlich eine Pressevorführung in Hamburg von einem ganz banalen amerikanischen Film einer Provinzpolitposse. Da war ich so dankbar, nach diesen Wochen mal aufzublicken vom kleinen Bildschirm auf die große Leinwand. Ich habe mir einen Riesenpott Popcorn gekauft, was ich sonst eigentlich nie mache.
Okay, ich schließe daraus also doch, das Heimkinojahr wird überwiegend unser Thema sein. Gibt es so etwas wie den Film des Jahres für Sie, also Bilder, Inhalte, die dann doch eingehen ins Langfristgedächtnis und das Jahr und auch Silvester überdauern werden?
Ja, man muss, glaube ich, auch den Streamingdiensten auch Gerechtigkeit widerfahren lassen, weil so Dienste oder Portale wie Netflix, das sind eben riesige Filmstaubsauger und natürlich ist das, was sie ansaugen und produzieren, auch wahnsinnig unterschiedlich, also in erzählerischer und in visueller Hinsicht. Vieles geht auch unverdient unter in der Masse und doch muss ich sagen, jetzt einer der visuell eindrücklichsten und für mich auch ästhetisch wirklich stimmigsten Filme des Jahres ist Mank von David Fincher, ein Film, der ja die Entstehung des Drehbuchs eines filmhistorischen Meilensteins erzählt, Citizen Kane von Orson Welles. Gary Oldman spielt den Drehbuchautor Herman Mankiewicz. Ja, der liegt ihm mit Beinbruch in einer Ranch in der Mojave-Wüste und schreibt dort das Skript. Und Rückblenden zeigen den Studiobetrieb, die große Hollywood-Ära der 30er Jahre, die Macht der Studiobosse, auch der Tycoone. Ja, und es war einfach toll, dass man jetzt am Ende dieses Jahres dann nochmal einen Film hatte, einen hochkomplexen Film, in dem das Kino über sich selbst nachdenkt und auch über den Beginn der Fake News, an deren Ursprung, das zeigt der Film, eben Hollywood ihren Anteil hat.
Kino bei Netflix, wenn man es genau nimmt. Wie sah es denn aus mit dem echten Kino? Also gab es da Filme, die in den einigen Wochen und Monaten, die es dann ja doch gab, in denen die Kinos geöffnet waren, die Sie da besonders beeindruckt haben?
Ich glaube, es ist sogar gar kein Zufall, dass ein Film, der wirklich einprägsam war in diesem Jahr, eine völlig andere Ästhetik hat, nämlich eine ganz pure, reduzierte, bewusst karge Visualität. Auf der Leinwand, auf der Berlinale hatte dieser Film ja seine Premiere oder hat diese karge Visualität entfaltet. Und er kam dann eben bei uns im Juni in die Kinos, was dann noch ein Glücksfall war. Und dieser Film heißt Niemals selten, manchmal immer, von der Regisseurin Eliza Hittman. Der Film folgt einer schwangeren 17-Jährigen und ihrer Cousine von Pennsylvania nach New York. Da will dieses kleine Mädchen, na, Teenie, will eine Abtreibung vornehmen lassen, weil sie in New York nicht die Zustimmung der Eltern braucht. Und auch dieser Film ist auf ganz andere Weise konsequent. Er zeigt die Stadt New York mit fast dokumentarischer Kamera, aus dem Blick der Mädchen. Er zeigt die Stadt als eine einzige Überforderung, laut, fremd, grau und rau. Das war eine der vielen Heldinnen in diesem Jahr, die ja versucht, ihren Weg zu finden. Schon das erste Bild, sie pierst sich ein Loch in die Nase und steckt da eben so einen Stecker rein und blickt in den Spiegel. Und wir folgen dieser jungen Frau durch diesen Film.
Apropos Frauen, wenn Sie jetzt von Frauenbildern, Frauenfiguren sprechen, Eliza Hittman und Niemals selten, manchmal immer, dann kommen wir vielleicht zu einer Frau, die in diesem Jahr hochdekoriert war, wenn man das so sagen darf, Paula Beer, Darstellerin der Undine in Christian Petzolds gleichnamigem Film. Die hat zum einen auf der Berlinale den Silbernen Bären bekommen, aber hat jetzt auch ganz vor kurzem erst den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin bekommen. Ist das nicht auch in einer gewissen Weise eine große filmische Leistung, eine Darstellerin so sichtbar zu machen?
Ja, also Christian Petzold hat ja immer starke Frauenfiguren gehabt, schon sehr früh auch mit den Rollen von Nina Hoss. Und auch in diesem Film jetzt geht eine Frau einen auf sehr interessante Weise selbstbestimmten Weg. Also, dass eine Frau eine Filmheldin ist, ist ja nichts mehr Besonderes. Aber wie man das zeigt, ist ja schon sehr, sehr interessant, weil Undine ist ja ein Wassergeist. Und die geht hier eigentlich diesen tragischen Parcours, den ihr viele Schriftsteller und Fabelerzähler vorgezeichnet haben, den verlässt sie. Und diese Undine, die bricht aus dem Mythos. Und Christian Petzold verlegt sie, diesen Mythos, ins heutige Berlin. Er zeigt eine junge Frau, die leben will, die Mensch sein will und lieben will. Und hier bekommen wir uns nochmal mit einer konsequenten Ästhetik zu tun. Man merkt einfach wirklich, die Ästhetik ist das Ein und Alles, eigentlich nicht die Geschichten der Filme, sondern auch wie Petzold hier mit Wassermotiven spielt, mit Spiegelungen, wie er Musik einsetzt, wie er das Berlin der Gegenwart einfängt, eben nicht als touristischen Ort, sondern, ja, man kann sagen, als eine lebendige Folge von kulturellen, ästhetischen, architektonischen oder sozialen Erzählungen. Und es war dann sozusagen der runde Schluss für diesen Film, dass Paula Bär wirklich dann noch den Europäischen Filmpreis jetzt gewonnen hat im Dezember für ihre Rolle.
Ist das Ihr, Katja Nikodemus, ist das Ihr persönlicher Kino-Höhepunkt in diesem Jahr oder gibt es da noch einen ganz subjektiven Favoriten?
Na, ich würde schon gerne noch mal eine Lanze brechen für Dokumentarfilme. Es war wirklich ein Jahr vieler einprägsamer Dokumentarfilme, aber einer, finde ich, der hat mich besonders verfolgt, auch erschüttert, nämlich Christoph Schlingensief in das Schweigen hineinschreien von Bettina Böhler. Denn Bettina Böhler hat diesen Film aus vorhandenem Material montiert, Fernsehinterviews des künstlerischen Aktivisten Schlingensief, des Filmemachers, des Opern- und Theaterregisseurs. Es gibt ganz beeindruckende Aufnahmen seiner politischen Aktionen, die absolut gegenwärtig sind. Man kann überhaupt sagen, dass es diesem Film über die Vergangenheit gelingt, unsere Gegenwart nochmal anders wachzurütteln. Weil er zeigt eben wirklich, was selbstverständlicher Aktivismus oder was gesellschaftliche Positionierung in der Kunst bedeuten kann und dass man damit viele Leute verärgern kann und viele Leute herausfordern kann. Der Film hat wirklich eine politische Werf in der Darstellung dieses politischen Künstlers, die dem deutschen Kino, kann man sagen, auch in diesem Jahr, um das nochmal bilanzierend zu sagen, weitgehend gefehlt hat.
Und mit Bettina Böhler und dem Film In das Schweigen hineinschreien sind wir ja eigentlich wieder bei der Berlinale. Und daran sieht man vielleicht, wie viel Honig wir aus der Berlinale saugen können, diesem Festival, was da Anfang des Jahres noch stattgefunden hat. Was passiert eigentlich, wenn ein Festival, die Berlinale hatte Glück, aber wenn ein Festival einfach so ausfällt, beziehungsweise der Kinokalender durcheinander gerät? Wo landet zum Beispiel ein Film, der in Cannes eigentlich Premiere hätte haben sollen, aber Cannes hat nicht stattgefunden?
Ja, also der Kinokalender oder der Festivalkalender, der mag durcheinander geraten, aber das Business, das geht trotzdem weiter. Also Cannes fiel aus, aber der Filmmarkt von Cannes fand ja online statt. Das heißt, die Deals wurden gemacht, die Lizenzen wurden verkauft und Cannes hat ja den von ihm ausgewählten Filmen, wenn sie wollten, auch ein Label verliehen, dass sie eben Teil der Selektion waren. Und dazu hat Cannes zum Beispiel gefühlt 85.000 Pressemeldungen verschickt. Also man sollte den Phantomschmerz dieses amputierten, abgesagten Festivals bitteschön kräftig spüren. Und nun hat auch einer der von Cannes ja etikettierten Filme den Europäischen Filmpreis gewonnen. Wieder Thomas Winterbergs Film Der Rausch über einen Trinker oder über ein Trinkexperiment als Lebensbewältigung. Also eigentlich ein super Film für diese Zeiten. Also The Show Must Go On und das Business geht sowieso weiter.
Ja, The Show Must Go On, wir wollen das alle hoffen. Ich traue mich kaum zu fragen, wie geht's denn eigentlich dem Kino an sich? Wird sich die Branche überhaupt erholen können von den immensen Ausfällen im Corona-Jahr 2020?
Ja, da muss man, glaube ich, differenzieren, weil den Kinos, den kleineren Kinos, den kommunalen Kinos geht es gar nicht so schlecht. Die Bundesregierung hat da wirklich viel Geld verteilt. Die Kinos haben für einzelne Monate 75% ihres Umsatzes, wohlgemerkt ihres Umsatzes vom letzten Jahr, als Hilfe bekommen. Sie bekommen ja auch wie andere Betriebe Überbrückungshilfen und Subventionen nochmal zusätzlich. Durchs Raster fallen eher die größeren Kinobetreiber. An mehreren Standorten auch die mittelständischen Betriebe, weil diese Hilfen sich eben immer nur an einen Standort, einen Betrieb richten und diese andere Art von Verteilung oder mittlere Ebene gar nicht so vorgesehen haben. Und die Verlierer, muss man sagen, sind eigentlich am meisten die Verleiher, die auf ihren Kosten sitzen bleiben, die sie schon für die Kinoauswertung aufgebracht haben. Also Garantiesummen, Werbekosten, das ist wirklich schlimm. Und wenn es wieder losgeht mit dem Betrieb, wird erstmal ein riesiger Filmstau entstehen, also eine große Drängelei, in der es dann für die Verleiher nochmal wirklich schwieriger wird, genügend Kinos zu finden für ihre Filme. Und ich muss aber trotzdem noch sagen, so sehr ich mich als Filmkritikerin in das Angebot im Netz vertiefen konnte, ich bin trotzdem sehr froh, wenn es wieder richtig losgeht mit der großen Leinwand.
Ja, aber ein bisschen wird das noch dauern. Auch die Berlinale wird im kommenden Jahr erstmal online stattfinden. Im Sommer dann hoffentlich in einem zweiten Teil im richtigen Kino. Danke an Katja Nikodemus für den Rückblick auf das Filmjahr 2020.